Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur zwanzigsten Folge von Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Yay, 20 haben wir jetzt in der Tasche. Und und ihr hört schon an meiner leicht euphorischen Grundstimmung, dass ich gerade noch ein Streuselbrötchen essen konnte und völlig völlig überzuckert bin. Also ich gehe jetzt völlig gedopt in diese Runde hier, weil ich nämlich in Aachen sitze. Und das hat natürlich hoffentlich auch den Vorteil, dass, obwohl ich den Mikrofonständer vergessen habe, ihr uns alle wieder besser hört heute. Und und ich gebe mir Mühe, deutlich zu sprechen, weil beim letzten Mal war es ja sowohl die eigene Nuschelei als auch die Technik, die es schwer gemacht hat. Und jetzt sind wir für die 20. Folge da. Und ich, so wie ich das verstanden habe, hat mein Vater hier eine lange Rede vorbereitet. Und
ah, das ist einfach gemein. Nein, ich könnte immer über alles dummes Zeug reden, und zwar dann auch lang. Aber ich will doch auch etwas zur 20. Folge sagen. Also ich bin froh, dass es sich so lange hält. Und in diesen 20 Folgen habe ich mich so daran gewöhnt, dass mir das jetzt richtig Freude macht, mir vorzustellen, dass wir das doch lange machen könnten. Und es ist, weil wir ja vor kurzem über Rituale gesprochen haben, ist es auch ein Anlass, weil das ja jetzt immer wieder eine runde Zahl ist, ne? Das irgendwie mit mehr sozusagen Feierlichkeit zu begehen als
Gemeinde.
Und deshalb habe ich jetzt zum ersten Mal seit vielleicht 40 Jahren ein Streuselbrötchen auch gegessen.
Und zu meinem Schock bist du so halb begeistert.
Ich bin nicht genauso begeistert wie du, aber ich weiß, dass ich da hier im Rheinland in einer kleinen radikalen Minderheit bin, denn Streuselbrötchenliebe ist sogar ein Slogan,
ja, ne?
Der hier sozusagen in der Aachener Lokal Selbstbeweihräucherung eine große Rolle spielt. Gut, also vielleicht beim zweiten Streuselbrötchen bin ich dann auch schon auf diesem Trip. Jetzt aber wollte ich sagen, 20 Folgen, das ist stattlich, und ich bin sehr glücklich darüber, dass es so weit gekommen ist und auch weitergehen wird. Es gibt mir aber auch gleichzeitig Anlass, darüber nachzudenken, was mich in diesen 20 Folgen so immer mal wieder besonders interessiert hat. Und das ist das Folgende. Jetzt kommt die längere Rede.
Mhm.
Wir haben uns immer ganz gut verständigen können, auch dann, wenn unsere Ausgangspunkte oder unsere Grundüberzeugungen nicht ganz nah beieinander lagen. Aber meiner Einschätzung nach bleibt, auch dann, wenn wir uns verständigt haben, immer doch ein Rest von Andersheit.
Mhm.
Und zwar der Art, dass ich glaube, so wie du auf die Welt guckst und wie du mit der Welt umgehst, ist doch letztendlich etwas anders, als das bei mir der Fall ist. Und ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, ob man sagen könnte, dein Blick auf die Welt ist geprägt durch utopische Vorstellungen oder sagen wir mal, im Hintergrund deiner Weltbewertung stehen bestimmte Utopien. Und das habe ich jedenfalls nicht im gleichen Sinne. Ich bin ja ein Skeptiker, aber auch nicht ein pessimistisch-zynischer Skeptiker, sondern ein optimistischer und, wie ich sagen will, idealistischer Skeptiker. Und deshalb schlage ich vor, dass wir heute über die Frage sprechen, was ist der Unterschied zwischen utopischem und idealistischem Denken.
Ja, also dann wäre das Thema, weil wir ja immer Hauptwörter benutzen, ja, ne? Immer nur, also meistens so, ja, dann würden wir sagen, ist das Thema Utopie und Ideale oder ja. Utopie und Idealismus. Weil du hast mir nämlich gesagt, dein Pitch bei mir war, nämlich, ihr müsst euch das so vorstellen, meistens pitchen wir uns gegenseitig sozusagen die Themen. Irgendwer hat eine Idee und wir sprechen dann eine Woche oder sowas oder ein paar Tage, bevor wir wissen, dass wir aufnehmen können oder wollen, das Thema ab. Und da hast du jetzt gesagt, Utopie und Ideale. Und bei mir war das dann, wie oft, wenn du ein Thema vorschlagst, dachte ich so, ja, okay, können wir drüber reden. aber meistens ist es für mich tatsächlich so, dass... ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Blick hinter den Vorhang, der so ein bisschen sinnlos ist, weil ihr das bestimmt schon alle mitbekommen habt, die ZuhörerInnen. Mich inspirieren tatsächlich die Gespräche in dem Moment oft. Und ich finde auch oft erst das, was ich sagen will, in dem Moment, weil ich für dieses Podcast Form mich nicht so akribisch vorbereitet. Und deshalb habe ich jetzt, du hast mir das jetzt gesagt, also ich wusste, dass die längere Rede kommt, habe ich ja, ne, und ich finde das sehr einleuchtend, was du, was dich umtreibt. Und es passt auch, dass es die 20. Folge ist, in der wir uns jetzt quasi radikal mit Utopie und Idealismus befassen, weil wir uns ja in der 10. Folge mit Optimismus und Pessimismus befasst haben.
Super.
Und das spricht ja zueinander irgendwie. Und insofern ist das jetzt sozusagen die nächste Eskalationsstufe, wenn man will. Und ich finde es auch, also nicht ganz ehrlich, vielleicht auch mal, also mein Resümee, was jetzt diese, bisher ja 19 Folgen angeht, ja, also ich genieße das total, mit dir zu sprechen und gut, hat das immer schon getan natürlich, also auch außerhalb, also wir haben ja den Hauptteil unserer Gespräche nehmen wir ja nicht auf, ne? Das kommt ja noch hinzu, aber das macht mir schon auch unheimlich Spaß, irgendwie mit dir so themengeleitet zu reden und so fokussiert zu reden und ich lerne auch immer viel, wenn ich mit dir in diesen Gesprächen bin, eigentlich wie schon mein ganzes Leben. Und
gut, also was ich dazu noch erläutern möchte, ist das Folgende. Warum halte ich dich für einen utopischen Denker? Nun, ich merke in deiner Bewertung unserer Gesellschaft und der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse insgesamt eine starke Neigung, den Kapitalismus streng zu beurteilen und eine sehr große Leidenschaft für etwas, das ich egalitäres Denken nennen möchte, nämlich ein Denken, wo es darum geht, möglichst die Unterschiede zwischen Menschen und Gruppen innerhalb einer Gemeinschaft zu nivellieren. Mhm. Und ich selber bin zwar auch nicht kapitalismusfreundlich, und ich selber finde auch Gerechtigkeit wichtig, aber ich glaube, da denken wir doch anders. Und ich vermute bei dir ein ziemlich klares Bild davon, wie eine gute Gesellschaft, also in einem utopischen Denken aus deiner Weltsicht aussehen müsste. Während ich so eine klare, konkrete Zustandsvorstellung von einem Wunschbild bezüglich der Gesellschaft nicht habe. Und, um das jetzt mal etwas provokant zu sagen, ich glaube auch, es ist nicht hilfreich, das zu haben, sondern, das wird ihr aber später mal erläutern, eher problematisch. Und insofern bin ich zufrieden damit, ein skeptischer Idealist zu sein und möchte gar kein utopischer Denker werden.
Okay, sehr gut, ja. Also ich denke über diese Beschreibung noch nach, als utopischer Denker. Also ich glaube schon, also Mark Fischer hat so ein Buch geschrieben, das heißt Capitalist Realism. Ich tue das in die Shownotes, weil ich das nicht so gut zusammenfassen kann. Aber eine Idee, die darin artikuliert wird, ist, dass wir gegenwärtig tatsächlich so kulturell auch das Problem haben, eigentlich so ein Jenseits des Kapitalismus überhaupt zu denken. Und dass selbst die Texte, die das sozusagen vordergründig vielleicht tun oder vorgeben zu tun, also in dem Sinne utopische Texte, doch irgendwie auf im Prinzip dann Erzählungen des Kapitalismus wieder zurückfallen oder zentrale Werte des Kapitalismus reproduzieren, auch wenn sie das vordergründig vielleicht so gar nicht tun wollen. Also und so, das, da geht es um die Frage des Jenseits des Kapitalismus, und das ist im jetzigen historischen Moment, also nach dem Ende des Kalten Krieges und den ja, geopolitischen Veränderungen und kulturellen Veränderungen seitdem, glaube ich, tatsächlich auch schwierig. Also auch für mich ist es schwierig, sozusagen in dem Sinne utopisch zu denken, dass ich eine klare Vorstellung von einem Jenseits des Kapitalismus habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das brauchen, vor allen Dingen, wenn es wirklich heißt, jetzt im streng marxistischen Sinne oder im strenger marxistischen Sinne, dass es Kapitalismus ohne Ausbeutung, Kapitalismus ohne Extraktion und Kapitalismus ohne fundamentale Ungerechtigkeiten nicht geben kann. Und dann ist natürlich, dann drängt sich mir schon die Frage auf, ob es nicht erstrebenswert ist, ne? Und das, da sind wir vielleicht an unterschiedlicher Meinung, auch ja, auch radikal darüber nachzudenken zumindest, wie man eine bessere Welt schaffen könnte. Und ja, und ich habe dazu vielleicht nachher auch noch Spezifizierungen nachzuliefern. Aber das schon mal, also so, ich finde das immer schwierig, also auch sozusagen in der Selbstbeschreibung wüsste ich jetzt gar nicht, ich bin natürlich irgendwie ein antikapitalistischer Denker, das glaube ich schon, aber nicht so im Umsturz, nicht unbedingt in diesem Umsturzsinne, weil ich da schon auch, und es gibt ja tatsächlich diese sozialistischen Utopien, ich habe ja sogar in meiner Bildschrift ein Kapitel über eine dieser sozialistischen Utopien aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und ich weiß nicht, ob ich den Gesellschaftsentwurf, der da sozusagen wirklich als Utopie entworfen wird, ob ich den überhaupt mitgehen kann, will und für plausibel halte.
Also
insofern ist es, erwischte mich hier wieder in der ganzen, auf dem falschen Fuß meines zögerlichen Denkens.
Ja, das ist ja der Sinn dieser Podcast, dass man nicht sozusagen fertige Theorien in lehrbuchhafter Form präsentiert, sondern dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit geben, uns beim Formulieren unserer Gedanken zuzuhören. Insofern ist das auch von meiner Seite nicht ausgereift, was ich sagen will, aber du hast mir doch ein Stichwort gegeben. Das Stichwort ist Freiheit versus Gerechtigkeit. Ne? Da ist der Punkt jetzt ja der, eine alte politische Debatte, die insbesondere in Deutschland in den 70er, 80er, 90er Jahren vielleicht noch geführt worden ist, ist die Frage, im Zweifel für die Freiheit oder im Zweifel für die Gerechtigkeit. Und dahinter steht schon der Gedanke, Freiheit, damit war gemeint freie Marktwirtschaft.
Ja, ja, genau. Ja? Das ist immer schon, der Freiheitsbegriff ist so besetzt. Ja, genau.
Ja, ja, pass auf. Wir fangen ja auch erst an. Ne? Wir fangen ja auch erst an. Und da wurde ja eingeräumt, man kann nicht dem Markt alle Freiheiten geben und gleichzeitig damit rechnen, dass Gerechtigkeit gefördert wird, sondern man muss damit rechnen, dass das zu einer sich steigernden Ungerechtigkeit bezüglich der Besitzverteilung führt. Mhm. Das ist ja auch marxistisches Denken. Und wenn man jetzt sozusagen provokant jemand folgende Alternative bietet. Du hast die Möglichkeit, entweder eine freie oder eine gerechte Gesellschaft zu dir auszudenken. Aber du musst dich für eines von beiden entscheiden. Du darfst nicht sagen, ich hätte gerne eine halb freie und halb gerechte Gesellschaft, sondern du musst sagen, wenn es hart auf hart kommen, wäre mir Freiheit wichtiger oder Gerechtigkeit? Da würde ich fragen, was wäre deine Antwort? Meine Antwort wäre, in diesem Falle wäre mir Freiheit wichtiger.
Nee, also ich verstehe das aber auch. Also es ist wieder für mich so, also damit kann ich aber auch gar nichts anfangen. Gut, weil ich finde, also das sind jetzt, also diese Festlegungen auch so, also erstens sind frei, also die Setzung finde ich problematisch. Müssen Freiheit und Gerechtigkeit, ist das ein Widerspruch? Muss das auch im Kapitalismus ein Widerspruch sein? Ja, vielleicht, wenn man halt, wenn Freiheit immer in dem, im Erst, wenn man immer nur wie die FDP denkt, dass Freiheit immer nur die Freiheit des Marktes ist oder die Freiheit auf dem Markt ist und man da in keinster Art und Weise steuern darf, zum Beispiel, ne? Dann ist es aber für mich jetzt nur eine Art der Freiheit. Aber es gibt ja auch Elemente von Freiheit, die durchaus für Gerechtigkeit sorgen. Also zum Beispiel die Freiheit zu reisen für alle Menschen überall auf der Welt. Wäre ja auch was, was Gerechtigkeit schafft. Also insofern ist das überhaupt kein Gegensatzpaar. Verstehst du?
Es ja,
ist
nur ein Gegensatz.
Ich finde, es ist nur ein Gegensatzpaar in dieser, in unserer politischen Diskurskultur, weil wir uns eben diesen Freiheitsbegriff von diesen Liberalen, die ja eigentlich teilweise libertär sind, ne, gerade so, oder zumindest wirtschaftsliberal sind, ne, völlig besetzen lassen. Und dass es dann immer heißt, naja, Freiheit heißt im Prinzip, der Markt dreht durch, der Markt macht das dann halt schon, ne, der Markt kann alles. Und wenn man den Markt dazwischen pfuscht, dann ist es am schlechtesten für alle, die daran beteiligt sind. Und ich finde, das ist für mich so ein Gegensatzpaar, was gar nicht, was man schon dekonstruieren muss, glaube ich. Da beginnt dann schon die konzeptuelle Arbeit, glaube ich. Also, ich finde Gerechtigkeit super wichtig, aber ich glaube, es ist eben nicht notwendigerweise so, dass jede Form von Gerechtigkeit immer zu Lasten von Freiheit gehen muss. Und umgekehrt, dass Freiheit immer heißen muss, es wird deshalb ungerechter. Oder, dann muss man eben auch sagen, wenn man schon da, also, und das ist natürlich, ist eine philosophische Frage, ja, und das mag auch legitim sein, aber dann ist man in so einem kompletten Vakuum, also sowas in so einem Abstrakten zu beantworten, das fällt mir, vergebe mir, ne, aber das fällt mir als Kulturwissenschaftler einfach super schwierig, weil, wie gesagt, ich immer schon mich frage, ist das überhaupt in dem Sinne ein legitimes Gegensatzpaar oder benutzen wir da schon Begriffe, die jetzt auch Kampfbegriffe sind, im politischen Kontext, so. Verstehst du?
Ja, ich verstehe das. Und das gefällt mir, dass du darauf so heftig reagierst. Ja, deshalb habe ich auch diese pointierte Gegensatz gebracht.
Ja.
Nicht nur, um dich zu provozieren, sondern auch, weil ich da anschließen kann, wie ich jetzt selber den Gegensatz beschreiben würde.
Mhm.
Ne? Nämlich, ich denke da wie folgt. Menschen sind, egal in welchem wirtschafts- und politischen System, immer in ambivalenter Weise aufeinander bezogen. Und zwar sind sie einerseits kooperativ und andererseits im Wettbewerb miteinander. Und das gilt nicht nur im Wirtschaftsbereich, das ist sozusagen Condition humaine. Menschen sind für sich jeder einzelne Mensch und jede Gruppe von Menschen ist mit anderen Gruppen von Menschen, beziehungsweise jeder einzelne Mensch ist mit anderen einzelnen Menschen in einem ambivalenten Verhältnis, nämlich in einem Freund-Konkurrent-Verhältnis. Man kooperiert, aber man rivalisiert auch miteinander. Und von diesem Grundmodell aus, also übrigens bei Kant, den ich ja dauernd zitiere, zu deinem Leidwesen, heißt es die ungesellige Geselligkeit. Nicht? Wir können einander nicht leiden, sagt Kant, aber auch nicht voneinander lassen. Auch Geschwister zum Beispiel sind freundschaftlich aufeinander bezogen, aber konkurrieren auf alle möglichen Weisen miteinander und Liebende und so weiter. Aber das will ich jetzt nicht ausführen. Jedenfalls, dann stellt sich die Frage, wenn das wahr ist, dann gibt es Menschen, die in einer Konkurrenz besser dastehen als andere. Und müsste man dann nicht sozusagen deren Möglichkeiten einschränken, damit nicht gleich Ungerechtigkeit entsteht? Das ist sozusagen die anthropologische Variante.
Mhm.
Also wenn jetzt in einer Familie zum Beispiel sehr unterschiedlich begabte Kinder da sind, Und ein Kind dominiert das andere oder die anderen Kinder, müssen die der Eltern nicht sozusagen dämpfend einwirken auf das stärkere Kind, damit die anderen Kinder sich entfalten können? Und heißt das nicht, man schränkt die Freiheit des Stärkeren ein, um das schwächere Kind gerechter zu behandeln? Solche Dinge stehen da im Hintergrund. Und das, glaube ich, kann man, egal welche gesellschaftlichen Vorstellungen man hat, nie überwinden. Man wird immer, auch wenn man von einer Utopie ausgehen würde, wo alle Menschen sozusagen den gleichen Besitzstand haben zu einem bestimmten Zeitpunkt T1, wird es wahrscheinlich immer Menschen geben, die daraus mehr machen können als andere. Und dann müsste man schon wieder eingreifen, um zu sagen, ja, jetzt darfst du aber nicht noch mehr verdienen, sonst sind die anderen im Nachteil.
Ja klar, ist ja alles eine Frage des Maßes, wie du sagst.
Ja, genau. Genau. Du Schlingel. Ich weiß, dass du dich darüber gerne lustig machst, aber ich finde das gar nicht so dumm.
Nee, ist auch gar nicht so dumm.
Na? Ja, aber pass auf.
Also für mich ist das immer schwierig. Also wenn mir Leute, also ist einfach so, also ja, finde ich plausibel. Es scheint, also ich weiß, es scheint ja eine philosophische, also ich weiß nicht, inwiefern das dann immer abgesichert ist, diese anthropologischen Konstanten so von Menschen sind immer automatisch miteinander im Konkurrenzverhältnis und können sich nicht leiden und leiden sich aber schon. Also ich würde zum Beispiel sagen, ist man tatsächlich mit einem Ehepartner in Konkurrenz?
Ja.
Ja? Weiß ich eben nicht. Also, aber gut, also keine Ahnung. Wenn ihr das für jedes Paar auf der Welt wisst, dann ja, aber das ist ja immer so ein bisschen die Frage und ich glaube, da ist es ja auch das, was bei uns immer kracht im Gebälken.
Knirscht.
Naja, also genau, okay. Also dann finde ich, sind das tatsächlich für mich Sachen, also was jetzt so das Beispiel mit der Familie angeht. Ja, wie würde ich da handeln, ne? Ich glaube tatsächlich, würde ich jetzt sagen, wenn man merkt, da ist jetzt ein Kind und das dominiert einfach die anderen die ganze Zeit, dann würde ich in der Tat dafür sorgen, dass die anderen auch irgendwie eine Möglichkeit haben, sich zu entfalten, weil in diesem Gegensatzpaar, was du jetzt ja schilderst, geht die Dominanz des einen ja dann sozusagen zulasten der Entfaltungsmöglichkeiten der anderen. Und da würde ich dann sagen, also bei Kindererziehung, würde man dann einfach sagen, okay, da hat man es in der Hand, da würde ich dann tatsächlich immer völlig deutlich pro Gerechtigkeit sein. Und ich glaube, dass es für die Betroffenen, die Dominierten sozusagen, den Vorteil hätte zu sagen, so, also denen natürlich die Freiheit zu schaffen, sich zu entfalten und den dominierenden Teil auch in dem Sinne einzubremsen, zu sagen, hey, Alter, du bist nicht allein auf der Welt, so, ne? Das sind, glaube ich, ja, also wenn das stimmt ja, wir leben in sozialen Gefügen und insofern muss man sich das ja auch beibringen. Und das muss man ja tatsächlich, auch Kindern muss man das ja beibringen. Also wir müssen das ja gerade unseren Kindern beibringen, ganz akut, dass sie eben nicht alleine auf der Welt sind und dass sich die Welt nicht nur um sie dreht. Und so, also tut das schon sehr stark in den im Fall unserer Kinder hier. Aber also insofern, das sehe ich schon so. Die Frage ist ja immer so, das ist dann für mich ein Beispiel. Und dann ist halt die Frage, lässt sich das jetzt immer direkt allegorisch oder wie auch immer direkt übertragen auf Gesellschaftsordnung? Heißt das sozusagen in der Frage von, muss es sowas geben wie... also braucht es den Kapitalismus, das wäre ja so ein typisches Pro-Kapitalismus-Argument, braucht man den Kapitalismus wegen der wegen seiner Innovationsfähigkeit, ne? Weil der Kapitalismus ein inhärentes Anreizsystem schafft, dass eben die Leute am meisten verdienen, die in Anführungsstrichen am meisten leisten. Soweit die Theorie. De facto ist das natürlich längst nicht so. Also das System, in dem wir leben, ist ja eigentlich kein Kapitalismus mehr. Das ist ja schon ein Misnomer, ne? Das darf eigentlich nicht mehr so heißen, denn wir haben eigentlich einen ganz brutalen Korporatismus oder sowas. Wir haben halt einige wenige ganz dominante, das ist das vielleicht gar nicht so blöd, das Beispiel, diese Metapher mit den Kindern, ganz, ganz wenige sehr dominante Player. Ne? Dann haben wir zusätzlich so ein Finanzspekulationssystem, was 99,9% der Leute überhaupt nicht begreifen, wo aber gleichzeitig 99,9% des
Reichtums
geschaffen werden und verschoben und verhandelt werden. Und deshalb ist es, glaube ich, das System, in dem wir gerade leben, ist ja eigentlich eine Karikatur. Also ist es vielleicht das, was sozusagen, was die härtesten Kapitalisten sich irgendwie wünschen könnten, aber es ist gleichzeitig natürlich eine absolute Pervertierung von. Und ich würde da zum Beispiel sagen, wenn du mich jetzt so fragst, also so viel Geld wie Mark Zuckerberg hat, so viel Geld wie Elon Musk hat und so, das braucht kein Mensch auf der Welt, sorry, und das sollte keiner haben. Und wenn das dann nicht mehr kapitalistisch ist im engeren Sinne und man das dann anders nennen muss, dann ist es so. Aber, und warum ist es so? Weil es eben, wenn man den Kapitalismus so beschreibt und sagt, naja, die müssen das haben wegen der Freiheit, da muss man eben einfach sehen, das ist insofern gelogen, weil die Leute natürlich nicht nur ihre Freiheiten nutzen, sondern ganz, ganz stark die Freiheiten anderer Leute einschränken durch dezidierte und gezielte politische Manipulation. Also die Leute profitieren, das sind im Prinzip Monopole, die mit einer freien Marktwirtschaft gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist ja sozusagen auch Stand der Debatte, das weiß man ja eigentlich. Also, ne? Also insofern, also da würde ich aber trotzdem sagen, genau, nochmal, es ist eine Frage auch der Beschreibung, ne, und der Beschreibungsebene. Und deshalb kann ich da nicht immer so allgemein sagen, ja, Gerechtigkeit trumpft immer Freiheit. Gut. oder.
Nee, also ich finde, da kann ich dir sogar zustimmen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir in einem idealtypischen kapitalistischen System leben. Und ich glaube auch nicht, dass dieses kapitalistische System die wünschenswerte Realisierung von Freiheit ist. Worauf ich aber beharre, ist Folgendes. Menschen sind unterschiedlich und können sich unterschiedlich gut durchsetzen. Und wenn man Gerechtigkeit etablieren will, muss man insofern steuernd einwirken auf Konkurrenz Verhältnisse. Mhm. Und weil das so ist, stellt sich immer die Frage, wie verhalte ich mich jetzt in diesem Falle bezüglich der Freiheit des Starken gegenüber dem Gerechtigkeitsanspruch des Schwächeren? Nicht? Und das kann man
ja, auf vielen Ebenen, genau.
Und auf vielen Ebenen.
Okay.
Ja, also zum Beispiel ist dann auch in einer Klasse die Frage, ja, orientiere ich mich bei meinen Leistungsanforderungen an die Schülerinnen und Schüler an der stärksten Gruppe oder an der schwächsten Gruppe oder einer imaginierten mittleren Gruppe? Wie mache ich das? Und wenn ich mich entscheiden würde, damit die Schwächeren nicht hinten runterfallen, mich immer an denen zu orientieren, dann ist die Gefahr, dass ich die Leistungsmöglichkeiten der Stärkeren sozusagen frustriere. Also das sind die,
ja,
worüber ich nachdenke.
Okay, verstehe ich. Aber für mich, da glaube ich, in dem Punkt unterscheiden wir uns dann wirklich tatsächlich, weil ich, also da bin ich in dem Sinne utopischer Denker, dass ich dann denke, ja, weil wir auf diese Fragen andere Antworten finden müssen. Kleinere Klassenräume, ne, freieres Lernen, weniger Leistungsdruck durch diese verdammt idiotische Notenvorgabe, weißt du, von Leuten, sorry, ich habe ja auch mit vielen LehrerInnen studiert und so, und ich bin ja selber Lehrer, aber dieses, weißt du, das ist ja auch eine Kompetenz-Performance sondergleichen. Also ich glaube, da würde ich eben sagen, dann lass uns mal ins Bildungssystem gucken, wenn es um diesen spezifischen Fall geht, und dann gibt es da konkrete Lösungsvorschläge, die dann teilweise, glaube ich, utopisch sein wären im jetzigen System, was aber nur damit zu tun hat, dass wir halt komplett durchdringt sind mit diesem neoliberalen Quatsch, dass wir immer denken, ja, wenn wir da jetzt die Schwachen mitnehmen, dann verlieren die Starken und dann ist die Freiheit der Starken und so.
Aber naja, Entschuldigung,
siehst du, jetzt bin ich der Schwache und komm hier ja nicht zu Wort. Ja. Ich komme hier einfach nicht zu Wort.
Ja, ja. Ja. Nein, ich will nur eins sagen, die Starken, es geht nicht darum, ob die Starken verlieren. Es geht darum, ob die Gesellschaft nicht dadurch verliert, dass man die Leistungsmöglichkeiten der Stärkeren...
Ja, aber was verliert man denn? Also du hast eben gesagt, dann sind die frustriert. Ich glaube, okay, gehört vielleicht dann zum Leben dazu, wenn man merkt, ich bin jetzt hier der schnellste Lerner oder ich bin hier der beste Kicker. Ja, wenn du immer der beste Kicker bist, dann spielst du halt mit Zähnen, die schlechter sind. Dann ist es halt so. Ich glaube tatsächlich, wir denken nur darüber. Also ich glaube im Bildungssystem, also wäre jetzt konkreter Vorschlag, kleinere Gruppen, pädagogische Expertise für sogenannte, in Anführungsstrichen, Lernschwächen, ne, für die Fälle, die Sonderbehandlung brauchen. Dafür ist natürlich null Platz. Und warum ist da kein Platz? Weil es natürlich absolut nicht genug Geld gibt im Bildungswesen. Ne? Es gibt natürlich einen Haufen Sozialpädagoginnen, die das könnten, ne? Die man vernünftig bezahlen müsste, die man an Schulen bringen müsste und so weiter und so fort. Also ich hätte da ein paar Ideen. Gut, das wirkt aber alles tatsächlich im jetzigen politischen Kontext tatsächlich linksutopisch. Und warum? Weil die fucking Aldi-Brüder, Entschuldigung, jetzt sage ich es aber mal, weil die da sitzen, nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Kohle, ja, und dann da halt einmal zu einem Charity-Event gehen. Und da denke ich halt, also da in dem Sinne wäre ich tatsächlich Umverteiler. Da würde ich sagen, sorry, wäre halt, ich weiß es nicht, aber ich denke jetzt irgendwas aus, 4 Millionen hat oder 5 Millionen hat oder lass es 10 Millionen sein, so der Rest ist einfach, gibt's nicht, braucht keiner.
Also so, du wärst für sozusagen für eine Art Deckelung von
Privatvermögen. Deckelung von Privatvermögen. Und dann halt dafür sorgen, weil das ist ja auch, und ich meine, das wissen wir jetzt auch, jetzt bin ich, ne, das wird ja dann vererbt und so. Also dann, und dann ist ja das nächste, diese meritokratische Erzählung des Kapitalismus, ne? Das ist ja immer die Stärksten in der Schule sind dann die den Kapitalismus verändern oder die dann die Erfindungen haben, die Menschheit weiterbringen und deshalb muss man die ausbilden und fördern und die Elon Musk und die Mark Zuckerbergs und die Donald Trumps, ja, die haben halt alle geerbt. Also weißt du, das ist halt so, ja, die waren halt, die kommen halt alle aus Familien, ich meine, beim Zuckerberg stimmt es, glaube ich, nicht so ganz, aber bei vielen ist es halt so, weißt du, die erben halt so und so viel, also die Eltern von Musk waren auch schon so in diesen Tech-Kontexten, glaube ich, und dann brauchen wir ja keiner erzählen, die waren halt 5 Stunden länger im Büro, habe ich halt schon mal gesagt, diese Erzählungen, verstehst du?
Da haben wir schon drüber
okay, gesprochen. Okay, und da, jetzt, du willst Utopie, jetzt kriegst du Utopie. Also, wirklich, also Privatvermögen einfach komplett deckeln und dann sollen halt hier die Gebrüder Albrecht gucken, dass sie dann da irgendwie, die dürfen ja dann da ihre, wenn das so toll ist, diese Supermarktketten zu haben, sollen sie ja da weitermachen. Aber dann fangt mal an mit Umverteilung alleine innerhalb des Unternehmens. Was verdienen die Leute, die da samstagsabends bis 21 Uhr sitzen? Die sind nämlich auch länger im Büro. Soll mir keiner erzählen, dass einer von diesen Gebrüdern Albrecht da länger arbeitet als seine MitarbeiterInnen. So, und deshalb finde ich, in dem Sinne ist das fundamental ungerecht. Und wenn das eben halt so ist, es halt im Kapitalismus, dann kann ich so sagen, ja, dann soll es aber bitte echt nicht so bleiben. Also da wäre ich dann wirklich dafür, dass man das deckelt. Das ist systeminhärent. So, und jetzt kommt das nächste Problem. Wenn du über Utopie, also wenn du über Gesellschaft, wie sie jetzt ist, einfach nur nachdenkst, in dem Sinne von, naja, aber wir brauchen halt, wir haben halt, dieser Markt muss frei sein und so. Ja, aber wenn wir so weitermachen mit dem freien Markt, ja, ohne an dem System was zu verändern, haben wir bald überhaupt keinen Markt mehr, weil dann haben wir hier auch keinen Planet mehr. Also es ist halt einfach so, diese Klimakatastrophe ist halt real, ne? Und die kommt halt. Und all der Profit, den die Leute jetzt machen, das wird aufgefressen durch globale Katastrophen. Und es trifft jetzt gerade, wie das immer so ist, trifft es halt die Leute, die, denk mal an die Leute hier 100 Kilometer weiter im Ahrtal oder so und 10 Kilometer weiter in Ficht, wo sie weggeschwommen sind. Ne? Das sind private Häuser von Leuten. Ne? Und auch da, ey, sorry, dann bin ich echt dafür. Dann irgendwen da enteignen, Ficht wieder aufbauen. Und weißt du, Ficht kannst du locker aufbauen mit einem Hundertstel, einem Tausendstel von Aldis Einkommen, weißt du? Dann nutzt das, bau das auf, dann geht's den Leuten wieder gut und dann tut, also und das meine ich damit, außerhalb des kapitalistischen Systems, wir brauchen halt irgendein Anreizsystem für grünes Wirtschaften. Wenn wir, ja, das, und da, wenn wir das nämlich nicht hinkriegen, dann brauchen wir überhaupt kein Wirtschaften mehr. Und interessanterweise ist das ja ein Problem des Marktes. Also dieser Freiheit. Wie verhält sich denn Freiheit mit Zukunftsorientierung? Und da glaube ich, in dem Punkt bin ich tatsächlich ein utopischer Denker. Weil die Utopie ist ja in aller Regel nach vorne gerichtet. Und da würde ich sagen, diese Art von Denken brauchen wir. Also es fehlt uns an utopischem Denken. Denn wir denken immer nur im Jetzt. Und an den freien Markt und die Profite und den verstehst du, was ich meine?
Oh ja, jetzt.
Jetzt habe ich ganz schön gerambelt hier, aber
ja, Mann. Aber, ja, aber ja, ich bin so glücklich, weil ich genau das mal hören wollte. Ja, ne? Okay. Ich wollte das mal hören und ich habe da keine, ihr habt darauf keine Antwort. Das war mir auch sicher, dass ich in eine sehr schwierige Lage kommen würde. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte verstehen, was sozusagen im Hintergrund deines Denkens gärt. Und ich will dazu zwei, drei Bemerkungen machen, die aber mehr Anmerkungen sind als Gegenreden. Mhm. Die erste Anmerkung ist die folgende. Ja, utopisches Denken, so wie du das jetzt gerade sehr leidenschaftlich beschrieben hast, ist wahrscheinlich in bestimmten, wie zum Beispiel unserer jetzigen Wirtschafts- und politischen Situation angebracht, insbesondere vor dem Hintergrund der Umweltentwicklung. Da will ich nicht gegenreden. Was mir aber wichtig erschien, und darauf habe ich mich jetzt immer beschränkt, weil mir utopisches Denken so problematisch sozusagen schien, und ich will dir gleich sagen, warum es mir problematisch erschien, war, dass ich mir sage, es reicht, wenn wir uns Regeln geben, wie wir schrittweise bestehende Verhältnisse verbessern, ohne dass man dann schon wissen muss, was ist das Endziel von dem Ganzen. Denn wenn man das Endziel dann erreicht hat, ist es niemals das Endziel, weil sich es immer weiterentwickelt. Nicht? So denke ich da. Mhm. Ne? Und da ist dann mein Plädoyer, wir müssen bestimmte Werte methodisch schützen. Zum Beispiel die Würde des Menschen, die Freiheit des Menschen, das Recht und die Gerechtigkeit, solche Dinge, die Möglichkeit, dass Menschen mündig bleiben.
Ja, aber tun wir ja nicht. Das ist ja das Interessante. Wir tun es ja nicht.
Pass auf, das ist genau der Punkt, warum ich denke, dass du ein utopischer Denker bist und ich eben nicht. Ich erlebe es als typisch für das utopische Denken, dass kleine Fortschritte als nichtig erlebt werden. Ich als idealistischer Denker denke so, jeder kleine Schritt ist wertvoll, wenn er in die richtige Richtung geht. Mhm. Und wenn er auf die richtige Weise zustande kommt. Während utopische Denker meiner Meinung nach dazu neigen, den gerade vollzogenen kleinen Schritt daran zu messen, wie viel denn noch gemacht werden muss, damit sozusagen eine einigermaßen plausible Annäherung an das Endziel erreicht ist.
Ja.
Und da unterscheiden wir
uns. Ja, aber das ist vielleicht auch ein Luxus einfach. Ich meine, ganz ehrlich, weil also diese in diese, es wird langsam.
Du meinst, wir haben die Zeit nicht.
Ja, wir haben die Zeit einfach nicht, was die Klimaziele angeht. Und also, und ich würde auch mal sagen, wenn man jetzt das Gefühl hat, jetzt haben wir eine grüne Regierung gewählt. Und das tun die Leute ja genau deshalb, weil sie das Klimathema wichtig finden. Und dann kommen diese Leute nach Berlin und fangen an zu regieren. Und du siehst, sie lassen sich halt entweder krass abkochen von den Liberalen, mit denen sie zufällig da auch in die Regierung gehen können. Oder es lässt sich einfach politisch gerade nicht mehr verwirklichen. Dieses, also es wurde, die Grünen haben so viel versprochen, was sie als allererstes in diesem Koalitionsvertrag dann verabschiedet haben. Jetzt diese ganzen Augenwischerei mit, ja, jetzt ist auf einmal Atomstrom ist halt grün und so, ne? Und dann und nachhaltig und dann ist halt so, und dann fehlt uns hier Strom, dann importieren wir den aus Nachbarländern, von denen wir sowieso wissen, da stehen die Kernkraftwerke und so. Das heißt, ich will damit nur sagen, das ist, mich ist das echt beunruhigend, wenn ich bedenke, das ist eine, die grüne Partei. Das ist ja absolut einmalig, dass die mit dieser Stimmenzahl und anteilig gewählt wurden und eigentlich natürlich den auch einen Regierungsauftrag haben, zu sagen, wir machen jetzt grüne Politik und wirklich die größten Probleme haben. Ich meine, ich sollte jetzt hier nicht, ne, ich will mich jetzt ja hier nicht bekennen, aber die größten Probleme haben, das irgendwie in die Tat umzusetzen, als Teil dieser Regierung und insgesamt. Und also, wo man wirklich sagen könnte, die leben damit nicht gut. Ich glaube nicht, dass es Frau Baerbock und Herrn Habeck gut geht gerade, weil sie da ihre Ministerposten haben und sagen, ja geil, ist jetzt super gelaufen. Ich glaube, denen tut das auch weh. Aber irgendwas hält die ja krass zurück. Und deshalb sage ich nochmal, die haben ja einen utopischen Wahlkampf geführt. Das lässt sich dann halt überhaupt nicht einlösen. Und ich finde anscheinend, und das sagt mir, wir müssen da irgendwie ran. Also an dieses System muss man ran. Es hat damit zu tun, wo natürlich die Gelder herkommen und so. Also jetzt, das klingt jetzt alles sehr nach Verschwörungstheorie, aber ich finde schon, dass das irgendwie beängstigend ist, wenn eine grüne Regierungspartei so wenig grüne Politik durchsetzen kann. Ne? Obwohl, und nochmal, das ist nicht, sie haben nicht den Luxus zu sagen, ja, 2035 oder 2050 kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ja, dann hast du aber halt Rügen nicht mehr oder so.
Ja, ne? Ja.
Verstehst du? Und das ist halt real. Und auch das macht mich fuchsig. Du merkst das schon. Ne?
Ich bin sehr glücklich.
Ja, genau. Hast du die richtigen Knöpfe gedrückt. Aber das macht mich schon fuchsig, weil das ist eben, also einerseits dieses nicht in die Zukunft denken können. Also da fehlt es mir nämlich an Fantasie und utopischem Denken. Und dann natürlich diese absolute, diese perverse Ungerechtigkeit, was die Einkommensverteilung
angeht. Ja,
und da würde ich zum Beispiel, ich habe da noch einen utopischen Vorschlag, weil du ja so gesagt hast, wie ist denn das? Wenn man sagen könnte, wir machen im Prinzip ein kapitalistisches System, aber alle, egal wie das für dich jetzt persönlich läuft, ja, bedingungsloses Grundeinkommen von so und so viel, das aber dann auch inflationsangepasst, dass man davon wirklich immer leben kann. Also vergiss mal Hartz IV, wo kein Mensch von leben kann. Ja? Und sorry, da muss ich wirklich sagen, es ist halt unwürdig, wenn ich in Potsdam jeden Tag Leute Pfandflaschen sammeln sehe, jeden Tag, weil damit die dann sich ein Brötchen kaufen können.
Ja.
Das ist halt, und wir akzeptieren das. Und ich finde, und da will ich auch nicht aufhören, utopischer Denker zu sein, weil ich schon irgendwie denke, das kann eigentlich nicht die Gesellschaft sein, in der wir leben wollen, wo wir das so achselzuckend hinnehmen und gleichzeitig hinnehmen, dass, nochmal, die Gebrüder Albrecht, die kriegen es heute dicke, aber dass die nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Kohle. Die können das niemals im Leben ausgeben, es sei denn, sie fliegen zum Mars, und das ist jetzt das, was sie alle machen. Also wirklich, die schießen jetzt ihre Kohle wortwörtlich in den Weltraum. Und das, finde ich, ist schon harter Scheiß.
Also, ich glaube, Folgendes haben wir erreicht.
Ja, ich bin sauer.
Nein, Folgendes haben wir erreicht. Wir haben klar gemacht, mir und, glaube ich, auch alle, die das jetzt gehört haben, meine Vermutung, dass du ein utopischer Denker bist, bestätigt sich.
Okay.
Und jetzt, obwohl ich mich jetzt auf ein ganz schwieriges Feld begebe, mache ich auch noch einen Schritt in die ganz schlimme Richtung und sage, wenn man sagt, wir haben einfach nicht die Zeit, dann steht dahinter ja die Vorstellung, dass bestimmte Dinge erhalten bleiben müssen. Und ich meine, da muss man nochmal drüber nachdenken. Also, ich mache mich jetzt
mal ein bisschen... Der Verbrennungsmotor muss erhalten bleiben.
Nein, nein, der Verbrennungsmotor nicht. Aber pass mal auf. Ich glaube nicht, dass wir den Klimawandel gestoppt kriegen. Ich glaube, dass wir ihn vielleicht ein bisschen abgebremst bekommen. Aber dass wir ihn nicht gestoppt bekommen werden, bedeutet, dass sich bestimmte geografische Verhältnisse ändern werden. Eben hast du mir berichtet davon, dass in Kalifornien Land wegbricht, und zwar nicht 2 Kubikmeter, sondern richtig. Ne? Ja. Und übrigens vor kurzem ist bei dem Sturm jetzt ist auch wieder irgendwo in Deutschland, ich glaube in Sylt oder irgendwo, jede Menge weggespült worden. Das passiert immer schon und wird verstärkt passieren. Also unsere Welt wird sich auch geografisch ändern.
Und du so, auf Holland können wir verzichten.
Ja, so, das hätte ich nicht gesagt.
Ja, aber ne? was ist das denn für ein Projekt?
Nee, pass auf. Ja, also, das ist ja nicht ein Projekt.
Nee, aber die müssen ja irgendwo hin. Ja, Amsterdam muss ja irgendwo hin. Die haben ein paar Tausend.
Ja, Millionen. Es sind ja 7 Millionen, glaube ich. Pass auf, bevor das jetzt albern wird. Also ich will das ganz ernsthaft beschreiben, wie ich das sehe. Ich sehe, dass man bestimmte Veränderungen nicht mehr wird vermeiden können. Und dann ist aus meiner Sicht das Festhalten daran, dass aber Küsten dürfen nicht verloren gehen, unrealistisch.
Okay, ja.
Dann ist es realistischer zu sagen, wir müssen dann überlegen, was man mit den unvermeidlichen Verlusten anfängt.
Ja, aber genau, aber du, das ist ja eine Setzung, ist ja nicht, also es wäre, es ist ja, dass wir uns nicht so fuchsig machen, es wäre ja nicht unvermeidlich.
Doch, es ist unvermeidlich, weil man nicht 7 Millionen Menschen auf der Erde dazu bringt, alle im Gleichschritt sozusagen klimafreundlich zu verhalten, sagte ich Millionen, ich meinte Milliarden, 7 Milliarden Menschen, die in unterschiedlichen politischen und ökonomischen Verhältnissen leben, dazu bekommt, alle im Gleichschritt ökologisch vernünftige Politik zu machen.
Nein, okay, aber dann in dem Sinne sind wir dann wirklich unterschiedlicher Meinung, weil ich glaube, da würde ich eben sagen, das hat eben, da glaube ich, ist noch was sowas. Was halt typisch ist, ist halt die Privatisierung, die Privatisierung der Initiative. Also alle Leute fangen jetzt an, vegan zu essen, kaufen sich hybride Autos oder steigen auf Elektroautos um, verzichten auf Kuhmilch, ne, einfach damit sozusagen sie ihren Anteil daran tun.
Ich nicht.
Ja, du nicht, nee, aber ich auch nicht in dem radikalen Maße oder in diesem umfangreichen Maße, aber versuchen halt privat sozusagen so ihren CO2-Stempel so gering wie möglich zu halten. Ja, aber das ist Privatinitiative und das ist genau so ein neoliberaler Reflex, dann fühlt man sich gut, hat selber kein Sushi mehr gegessen und tut was gegen das Artensterben und so. Und die Überfischung, aber das ist auch alles schön und gut. Ich will da jetzt nicht zynisch werden, aber das Problem ist, wir brauchen ganz konkret ein politisches Anreizsystem und Steuersystem, um die tatsächlich großen Umweltverschmutzer.
Ne? Ja, aber das sind Staaten.
Ja, das sind Staaten, genau. Aber da müsste man es dann eben auch irgendwie hinkriegen. Also ich sage ja, man müsste einen radikal grünen Kapitalismus, in den USA nennt man das ja diesen Green New Deal, also tatsächlich alles Innovationspotenzial in diesen erneuerbaren Energien, in umweltfreundliches, klimafreundliches Leben und Miteinander.
Ja, man müsste, lieber ja. Herr Utopist, ja. Aber dann siehst du, wie Wahlen ausgehen, wenn jemand versucht, mit so einem Programm zum Beispiel die Mehrheit in den Vereinigten Staaten von Amerika zu bekommen.
Ja, ja, okay, gut. Also na, klar, in dem Sinne bin ich dann utopischer Denker, dass das dann vielleicht nicht sein kann, wobei man ja sagen muss, Biden hat ja die Wahl gewonnen und in dem progressiven Flügel der Demokratischen Partei gibt es ja zumindest, sind ja diese Stimmen. Ja, okay, gut, aber dann, was ist die Alternative? Die Alternative ist halt zynisch zu sagen, das kriegen wir halt nicht hin, das ist dann halt Zynismus und dann ist es eben genauso, dann muss halt Amsterdam halt umgesiedelt werden. Nur, was mich daran so richtig stört, ist halt, wer bezahlt denn das? Das bezahlt ja auch nie wieder nicht der Gebrüder Albrecht, das zahlt ja dann doch wieder irgendwer, die EU über irgendwelche Steuern. Und das, also in dem Sinne gebe ich dir völlig recht, also da finde ich schon, könnte unser System ungerechter kaum sein, als es das zurzeit ist. Und wie gesagt, ich glaube, dieser mit diesem externen Druck des Klimawandels, ne, also the creeping apocalypse, ne, die für uns auch schwer zu fassen ist, für uns alle. Und ich meine, ich sage das jetzt auch selbstkritisch, ich fahre ja leider auch Verbrennungsmotor, mehr als ich sollte so seit der Pandemie. Aber da sind wir irgendwie alle gefragt. Aber nochmal, ich glaube, das strukturelle Umdenken muss halt eben auf der Ebene stattfinden, dass den Leuten, die da hauptverantwortlich für sind, dass es für die ein Anreizsystem gibt. Ne? Also Fliegen müsste natürlich drastisch reduziert werden, war ja sogar auf dem Wahlkampfticket. Keine Inlandsflüge mehr in Deutschland. Gibt's, ist jetzt wieder nicht mehr die Rede.
Es gibt nicht mal die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja, siehst du. Ja, nicht
mal auf Autobahnen.
Ja, auf Autobahnen, siehst du nicht. Und das ist halt auch sowas, ne? Also da muss man sich, ich würde dann schon immer dafür plädieren, man muss halt die Debatten führen, die sinnvoll sind. Also manches ist ja auch dann symbolisch. Also ob man jetzt in Deutschland kannst du eh, also weiß ich nicht, wie viele Leute hier immer noch 210 brettern können, dafür ist ja meistens oft zu voll. Ne? Also deshalb, das ist das eine, aber so das mit den Inlandsflügen ist zum Beispiel sehr real, also man hat es ja gesehen.
Ich kenne das sehr gut.
Ja, und am Anfang der Pandemie, weißt du, als es diesen kompletten Lockdowns eigentlich überall gab, wo so wenig geflogen wurde, das hat man ja auch direkt gemerkt. Also bei den Emissionen hat man es ja direkt messen können, Klimaforscher haben es ja direkt messen können und das wäre ja wirklich was, wo man ran müsste. Also und deshalb, das ist dann schön und gut, wenn Ingrid und Hubert ein bisschen weniger Fleisch essen oder nur einmal in der Woche Steak. Das ehrt Ingrid und Hubert, aber das macht halt den Bock nicht fett, so, ne?
Ja, und da glaube ich, da stimmen wir völlig überein.
Ja, aber da glaube ich, bin ich utopisch in dem Sinne, dass ich denke, da müsste man doch irgendwie rankommen. Also es müsste man doch tatsächlich steuern können. Und zwar eben in dem Sinne, dass man vielleicht dass man eben ein grünes Anreizsystem schafft, dass man einen Kapitalismus schafft, der wo es Strafen und Prämien gibt, ne, für, und zwar, das ist ja eigentlich kapitalistisches Denken, entlang der Linie von, kann man hier weiter überhaupt profitorientiert arbeiten, ne, in Amsterdam dann bald nicht mehr, wenn es unter Wasser ist oder nicht, wenn man also dazu beiträgt, und New York, und wenn man dazu also beiträgt, dass das bald unter Wasser steht, dann muss man irgendwie das bestrafen und dann muss man, das kann man jetzt ja auch, jeder von uns kann bei jedem Zalando-Paket, was er sie bestellt, den Klimastempel damit für 1,20 mitkaufen. Ja, dann will ich bitte das Unternehmen das im großen Stile tun und nicht noch steuerbefreit werden. Und in dem Sinne bin ich utopisch, dass ich denke, das muss doch zu schaffen sein. Und du sagst, das kriegen wir nicht hin, also gucken wir irgendwie, dass wir...
Ja, das stimmt. Also jetzt haben wir, glaube ich, den Kern des Meinungsunterschieds freigelegt. Ich habe kein so optimistisches Bild bezüglich der Veränderbarkeit menschlichen Verhaltens von Individuen, Gruppen und Großgruppen. Ja, ich glaube, es gibt über die Jahrhunderte hinweg eine große Ähnlichkeit des menschlichen Verhaltens und diese Erfahrung spricht meines Erachtens nicht dafür, dass wir jetzt angesichts einer globalen Bedrohung durch Klimaveränderung zu einer völlig, völlig neuen Art kommen werden, wie Staaten und Wirtschaftssysteme und politische Institutionen mit den Problemen umgehen. Und deshalb denke ich, insofern kann man sagen, ja, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen uns beiden, nämlich du bist, sagen wir mal, optimistischer und energischer, während ich ein bisschen pessimistischer bin und auch defätistischer. Ja, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, also um mal einen Altbundespräsidenten zu zitieren, dass mal ein Ruck durch die Menschheit geht und jetzt fangen wir an, ganz anders zu denken. Also jetzt...
Aber da würde ich eben sagen, ich glaube, das Problem ist halt eher, ja, das betrifft die individuellen Menschen, aber es betrifft eher tatsächlich, ich glaube, da halt das für ein systemisches Problem.
Das glaube ich auch.
Weißt du, also ich glaube, dass das tatsächlich was ist, dass es schon so ist, dass ja individuell passiert ja unheimlich viel. Also die Leute, die sich das leisten können, die versuchen sehr
ja, gerne. Ja gut, in der westlichen Welt.
Ja, in der westlichen Welt. Ja, aber weil das die sind, die es sich leisten können. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ja, in der westlichen Welt. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Nation, und wenn man jetzt, okay, also Industrie ist ja das, also Großindustrie ist ja trotzdem immer noch das und halt Flugverkehr und so, also Transport sind ja riesige Klimafaktoren. Und das ist ja die westliche Welt zumindest mal Teil davon, ne? Und das, ich glaube, und da kann man schon viel erreichen, aber da geht es eben nicht, das ist es nicht damit getan, dass es halt, wie nochmal, dass man halt einen Tag in der Woche kein Fleisch isst.
Nee, da sind wir uns völlig einig.
Ja, ich weiß.
Also da sind wir uns völlig einig. Ich finde das auch sehr nett. Also wir tun auch so viel wie möglich in dieser grünen Richtung. Aber das sind alles Tropfen auf einen heißen Stein oder symbolische Politik, die mehr das Individuum beglückt, als die Probleme löst. Insofern, es muss eine Systemveränderung geben. Da stimme ich dir ja zu. Du hältst sie für möglich, ich halte sie nicht für wahrscheinlich. Und jetzt kommt ein Unterschied. Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht. Ich glaube auch nicht, dass die Welt dann untergeht, wenn sich bestimmte geografische Verhältnisse ändern. Und wenn sie untergeht, dann geht sie nicht mit einem Schlag unter, sondern mit Hunderten von Jahren.
Ja, Creeping Apocalypse.
Ja.
Ja, ja gut, okay.
Also das ist...
Ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, Creeping... gut, also ich fand dich super, muss ich ehrlich sagen. Ich fand dich super, unheimlich viel gelernt. Und bin ganz begeistert, dass wir dieses Thema mal besprochen
haben. Es tut mir leid, ich war sehr energisch.
Aber das sollte sein.
Ja, okay, gut. Und meine Entschuldigung geht an die Gebrüder Albrecht.
Ja. Gut.
Damit ich da auch weiterhin einkaufen darf.
Pass auf. Dazu würde ich sagen, ich fand das auch insofern ungerecht, als sie jetzt hier rausgepickt worden sind. Ja, denn es gibt ja in der Welt eine ganze Menge von großen Kapitalisten, die sehr viel mehr noch auf ihrem Konto haben.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall.
Gut. Ja, aber ich glaube, das war jetzt mal ein reinigendes Gewitter, das durch unseren Podcast gestoben ist.
Ja, es tut mir leid, dass ich so energisch war, aber...
Nee, du musst dich nicht entschuldigen.
Ja,
es war mir eine Freude.
Mir auch, bleib gesund.
Ja, du auch. Und du fährst uns morgen ja Gott sei Dank nach Potsdam. Genau. Da sehen wir unsere Enkelkinder wieder, da freue ich mich sehr.
Ja, wir freuen sich auch schon. Dann tschüss.
Und tschüss, auch von mir.